Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Heute mit News zu Nintendo Direct und dem Ocarina of Time Remake sowie Eindrücken zu Spielen wie Resonance: A Plague Tale Legacy, Mortal Shell 2 und Onimusha. Das alles und mehr jetzt bei Folge 587 von Hooked FM. Hallo und herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Folge von Hooked FM, der Nummer 587. Bei mir ist der Tom. Hallo Tom.
Hallo.
Und das ist ja eine tolle Überraschung für uns beide, dass wir hier sitzen und miteinander sprechen für diesen Podcast. Ja. Denn bei Tom ist es gut hörbar, bei mir ist es weniger gut hörbar. Wir beide sind gerade gesundheitlich sehr angeschlagen und zeitlich dadurch sehr eingespannt, aber auch einfach gesundheitlich sehr eingespannt. Bei mir war das letzte Woche der Grund, dass ich nicht am Start bin. Es war wirklich ein Magen-Darm-Infekt des Todes, der leider immer noch ein bisschen seine Nachwirkungen mit mir, also mit mir ein bisschen Spaß hat. Der Virus ist weg. Ich war auch mittlerweile bei ärztlicher Konsultation, habe da jetzt Medikamente, weil jetzt gerade quasi einfach der Stand ist, dass mein Magen-Darm-Trakt einfach ein bisschen wieder aufgebaut wird mit nötigen Bakterien, weil das jetzt ein bisschen halt braucht. Und auch da bin ich deswegen noch sehr am Kämpfen. Und bei dir ist es jetzt dann dazu noch gekommen, dass du ordentlich mit Erkältungs- und einigen Grippesymptomen zu kämpfen hast. Deswegen auch da Respekt und vielen Dank, dass du dich hier eingefunden hast für die erste Sektion. Das ist die Besonderheit, die ich erwähnt habe. Der Tom wird sich am Ende der sehr kurzen News-Sektion, die sich mit einem Thema heute nur beschäftigt, dann verabschieden, wird sich ins Bett legen und ein bisschen Tee trinken und ich werde danach noch über ein paar Spiele sprechen.
Genau, also mit Bett legen und Tee trinken ist natürlich gemeint, die Gotis weiterschneiden, aber Tee trinken stimmt auf jeden Fall. Ich habe hier einen sehr schönen Kamillentee vor mir. Ja. Aber ja, die Erkältung kam wirklich zum denkbar blödesten Zeitpunkt, beziehungsweise der blödeste Zeitpunkt wäre gewesen der Urlaub über nächste Woche. Und du bist ja wiederum nächste Woche im Urlaub. Also das ist auch noch das Timing damit, was tatsächlich gerade echt ein bisschen blöd ist und weshalb wir hier ganz schön scramblen müssen, um das alles hinzubekommen. Vor allem, weil ja diese Woche auch noch die zwei Nintendo Directs sind, die wir gerne mitnehmen würden. Und das ist dann immer dieser Zwiespalt aus, ich will das aber alles auch machen. Ich würde super gerne diese Reaction machen. Ich würde super gerne mit dir jetzt über Ocarina of Time reden und gleichzeitig denke ich mir dann, aber bin ich fit genug dafür? Und ich lande dann bei ja, schon, weil so geistig oder, ne, ich habe jetzt keine großen Kopfschmerzen, ich fühle mich jetzt nicht so, als könnte ich gar nichts machen. Das hat man ja manchmal, gerade wenn du Fieber hast oder sowas, dann kannst du ja auch einfach nicht viel machen, aber so fühle ich mich gerade nicht. Ob das trotzdem so so schlau ist, was wir hier machen, das ist was anderes, ne? Also nehmt euch uns da bitte nicht als Vorbild. Aber
ich will aber auch nicht, dass Leute jetzt da sitzen und schreiben, oh, ihr müsst euch nicht so aufopfern, weil man muss ja auch sagen, wir haben ja diverse andere Privilegien, ne, dass wir können einfach zu Hause sein. Wir müssen nicht im Büro, wir müssen uns nicht hier mit Attesten vollballern, damit das geht und so, können auch einfach so ein Zwischending machen und sagen, oh, mir geht's nicht so gut, ich mache heute einfach entspannt und so.
Genau, deswegen
das hat ja viele, viele Vorteile auch.
Auch nochmal die Versicherung, wenn es uns jetzt wirklich nicht gut gehen würde, dann würden wir das auch nicht machen in dieser Hinsicht. Deswegen da auch ein bisschen das Vertrauen. Und die News-Sektion, wie lang die wird, hängt auch ein bisschen von Nintendo noch ab, weil heute, also nach unserer eigentlichen Podcast-Aufnahme, kommt die normale, in Anführungszeichen, Nintendo Direct, worüber wir gleich reden, ist ja diese Zelda Direct. Und je nachdem, was dort angekündigt wurde und je nachdem, wie meine Stimme nachher drauf ist, werde ich dann nochmal einen kurzen Nachtrag aufnehmen für diesen Podcast. Also da hört ihr dann einmal kurz, also immer noch Vergangenheitstom, aber nicht ganz so vergangenen Vergangenheitstom wie der, den ihr jetzt gerade hört. Und genau, das ist dann einfach deswegen so ein bisschen ein Patchwork-Podcast, den wir hier gerade
Ja, das ist etwas erzählerisch, was man nicht machen sollte. So ein Flashback in einem Flashback oder ein Flash-Forward in einem Flash-Forward. Muss man aus der Ebene vielleicht ein bisschen kritisieren. Also, aber hey, wir sind
Kompromisse, die wir machen. Den Memento-Podcast haben wir noch nicht probiert. Das sollten wir mal machen.
Holy fuck. Naja gut, das hat Christopher Nolan ja irgendwie mit 14 als seinen ersten Film einfach gemacht. So schwer kann es ja nicht sein. Dann machen wir es heute machen.
Ja, genau.
Noch ein letzter kleiner Kontext. Ich hatte auch letzte Woche oder auch schon vorletzte Woche und letzte Woche an einem Onimusha-Video-Review gearbeitet, welches nach Plan so kurz nach dem Release des Spiels wahrscheinlich gekommen wäre. Also nicht, oder so zum Release, ja. Jetzt nicht zum Embargo ganz genau, aber auch, weil ich mehr Sachen zeigen wollte oder darüber sprechen wollte, als das Embargo erlaubt hätte. Deshalb war dann zum Release ein guter Zeitpunkt. Das ist jetzt wieder eine knappe Woche her, wenn ihr das hört, und das Video-Review ist noch nicht da. Das heißt, da sitze ich gerade dran und also ab und zu, wenn ich die Gelegenheit dafür habe, neben diversen gesundheitlichen und zeitlichen Problemchen, in der Hoffnung, dass ich das dann noch nachreichen kann. Falls ihr euch dann nämlich also fragt, hey, warum erscheint hier so random eine Woche, anderthalb, zwei Wochen, 2 Wochen, 4 Monate nach Release dann so ein Onimusha-Review, das aber so ein bisschen auch so geschrieben ist, als ob es halt einfach ein ganz neues Spiel ist, daran liegt das. Aber fertig machen würde ich schon ganz gern, weil ein wesentlicher Teil davon ist schon fertig. So,
ja, das war noch auch so eine Timing-Sache, die perfekt gepasst hat.
Ja, also es war tatsächlich im Zuge dieser Krankheit, ich saß am Dienstag morgen an dem Schnitt an Onimusha, hatte also schon das Audio aufgenommen und dann das Review geschrieben. Und während ich so 2-3 Stunden lang mein Audio geschnitten habe, wurde mir immer schwummriger, ich wurde immer müder, ich wurde immer unkonzentrierter und ich bin dann von also wirklich vom PC an DaVinci sitzend in mein Bett und habe dann da quasi 8 Stunden geschlafen und war dann für 2 Tage in einem Magen-Darm-Koma mit Toilettengängen und ohnmächtig sein und fiebrig da liegen. Und als ich das nächste Mal wieder in den Keller gegangen bin, war immer noch das Videoprojekt offen. Weil ich halt wirklich das so verlassen hatte. War so, oh man. Das war einfach eine Abandoned. Woche später quasi. Ja. Also es war eine wilde Woche. Und ja, wie du hast das ja mit dem Urlaub dann auch erwähnt, den wir beide schon vorher geplant hatten. Es kann sein, dass ich bei mir das ein bisschen zu einer Hybrid-Sache mache, dass ich dann vielleicht halt das Video währenddessen doch noch fertig mache und dafür dann mir ein anderer Mal dann nochmal ein paar Tage frei nehme. Schau ich jetzt einfach mal, das hat jetzt alles so ein bisschen durcheinander geworfen. Das aber nur als ausführlicher Kontext dafür, warum in den letzten 1-2 Wochen, in dieser Woche und auch in den nächsten Wochen es immer mal wieder eine etwas ungewöhnliche Hooked-Programmierung gibt, also Programming, eine Hooked-Terminierung gibt von Podcasts und warum dann mal ich wieder nicht da bin und der Tom wieder nicht da ist. Das steckt dahinter.
Jawohl.
So, lieber Tom. Und damit können wir doch zu den jetzt schon mal garantierten Teil dieser News-Sektion kommen, nämlich dem Ocarina of Time Remake, das frustrierenderweise ja einfach nur The Legend of Zelda Ocarina of Time heißt, genau wie das Original, und keinen Namenszusatz hat, was auch deshalb, finde ich, immer frustrierend ist, weil es wie bei Silent Hill 2 ja auch ein Fall ist von, man kann sich das Spiel jetzt nicht einfach kaufen. In diesem Falle gibt es das ja in dem Abo-Service von Nintendo, auf den N64 Classics kannst du Ocarina of Time spielen, aber wenn du jetzt im Store irgendwo dann nach Ocarina of Time suchst, findest du eine nicht mehr gelistete bzw. nicht mehr kaufbare Version für die Wii und für den 3DS und für die Wii U, aber du findest als kaufbare Version unter diesem Titel dann nur noch dieses Remake, was ich immer ein bisschen kritisierenswert finde und ich weiß, du ja auch kein großer Fan von bist. Am 5. November wird das erscheinen für 60 € und du hast eine Reaction davon auch auf dem YouTube-Kanal bei uns live hochgeladen, die du bei Twitch, wo du das Spiel live begleitet hast. Ich hätte es auch fast geschafft, aber dann habe ich leider um wenige Minuten verpassen müssen. Und ich hatte dann aber, Tom, eine große Freude daran, deine Reaction zu gucken, weil da passiert viel. Es passiert sehr, sehr viel in deinem Gesicht und es war fast schon wie in so einer Serie geschrieben, wie du reagierst. Wie du so, oh. Das war sehr unterhaltsam.
Ja, weil ich halt auch nicht so richtig, ich konnte es nicht sofort einordnen. Meine erste Reaktion war auf jeden Fall oh, ich glaube, ich mag das nicht. Und das ging ja dann eine Weile weiter. Es war ja ziemlich viel, was wir da gesehen haben. Ne? Es gibt so eine 15-Minuten-Anspiel-Session von Aonuma, dem Zelda-Producer. Und dann ja noch ein Trailer. Aber sie haben nicht mit dem Trailer angefangen, sondern mit der Anspielsession, wo du am Anfang einfach Link siehst, wie er im Kokiri-Wald steht, im Dorf. Und dann sind sie halt so einzelne Stationen durchgegangen. Wir haben ein bisschen was vom Deku-Baum gesehen, vom Hyrule Field, vom Schloss und alles. Und dieser neue Look, den sie da gewählt haben, ist einer, der in eine ziemlich detaillierte, etwas realistischere, oder sagen wir deutlich realistischere, aber immer noch nicht komplett fotorealistische Richtung geht. Und ich finde, keinen so richtig klaren, eindeutigen Stil gewählt hat. Also ja. Ich finde es vor allem stilistisch extrem inkohärent. Und das musste ich im Stream halt erstmal nach und nach feststellen, weil es war wirklich so ein Ding von, oh, hier die Art und Weise, wie die Stadt in Hyrule aussieht, also vor dem Hyrule Castle, das finde ich tatsächlich richtig schick. Aber die NPCs, die hier rumlaufen, passen überhaupt nicht zu dem Design von Link und von ein paar der anderen Hauptcharaktere, die dann wiederum so überdetailliert sind. Und ab und zu gibt es dann Sachen oder Gegner zum Beispiel, die ich richtig cool designt finde und immer wieder Sachen, die da nicht zusammenpassen wollen. Und gerade Link, sowohl als Junge als auch als Erwachsener, sieht, finde ich, immer komisch aus. Komisch in dem Sinne, dass die Gesichter seltsam puppenhaft, plastikhaft und so ein bisschen ausdruckslos auf mich wirken. Und gleichzeitig, dass die Ausrüstung von Link zum Beispiel so überdetailliert ist, also die Verzierungen auf der Mütze und auf den Stiefeln, das ist alles ein bisschen arg laut, so vom Bildlichen, so ein bisschen noisy, so ein bisschen, ich weiß nicht so richtig, wo ich mich als erstes drauf fokussieren soll. Und dadurch ist so ein sehr gemischter, eher ins Negative gehender Eindruck bei mir entstanden. Und das Witzige ist ja gerade, das habe ich ja dann auf YouTube veröffentlicht und in den Kommentaren von dieser Reaction auf YouTube werd gar nicht ich so groß angegriffen, sondern ihr Chat. Die Leute, die dabei waren, da wird sich ganz viel beschwert über den Chat, weil die ersten Reaktionen, als ich noch so sehr verdutzt auf das Bild geguckt habe, waren halt so ein paar der Sprüche, die man ja oft findet in Richtung von DLSS 5 oder AI-Vergleiche oder They hired that man. Ne? Es gibt ja diese ganzen Memes, die es darum gibt. Und ich kann durchaus verstehen, wo die herkommen, weil was man damit aussagt, ist ja meistens ein, das sieht weird aus oder das sieht generisch aus oder so. Ne? Es gibt ja einen Grund, wo das herkommt. Ich kann aber gleichzeitig auch verstehen, dass man das ein bisschen annoying findet, weil ich bin ja auch nicht so ein großer Fan von gerade diesem They Hired That Man-Ding.
Ich lösche kurz meine Antwort auf deinen Moment, mein Discord. Nein, weil das war das Erste, was ich auch geschrieben habe. Weil ich dachte, du sagst es auch, oder was ich da finde, ist halt diese ganze AI-Nummer, finde ich halt einfach schwierig, weil das geht in so ein Thema rein von, es ist so oft schon ein Problem gewesen, dass echte KünstlerInnen angegriffen wurden, weil ihre Kunst angeblich AI-Art sei. Und deswegen halte ich diesen Kritikpunkt, wenn er halt auch gar nicht, ne, der ist ja hier gar nicht gemeint, als das ist AI-Art, sondern er ist gemeint, als das sieht so aus wie AI-Art. Ich finde einfach, das ist ein so ethisch, moralisch schwieriges und kompliziertes, oder nicht kompliziertes, aber ein so in eine andere Richtung gehendes Thema, dass ich finde, dass man so total die Meinungsfindung damit direkt vergiftet. Ja, also das, was du sagen willst, ist direkt nicht mehr, irgendwie kommt nicht mehr an bei der Gegenseite, die das nicht so sieht, sondern es wird sich nur darauf dann spezifisch auf diese AI-Vergleich-Aussage konzentriert. Ja. Dabei könnte man das Gleiche auch mit sehr vielen anderen Sachen sagen. Wie zum Beispiel Hire That Man. Weil das ist das, womit ich es tatsächlich vergleiche. Nämlich für mich, ich denke da eben an diese Fan-Remakes. Habe ich mir eine Engine genommen, eine Unreal Engine-Version, und habe dort alle Standard-Features aktiviert und auch auf 100 gedreht. Und dann ist jetzt hier Zelda drin. Oder dann ist jetzt hier Mario drin und rennt über die Wiese. Natürlich sieht es nicht genau so aus. Das wäre crazy. Aber stilistisch erinnert es mich so etwas an diese Richtung gehen. Was ich meine, wenn ich sage, they hired that man oder so etwas.
Ja, ja. Aber das meine ich ja, ne? Also wenn man sowas sagt, dann steckt ja auch eine tatsächliche Meinung oft dahinter. Genau. Gibt sicherlich Leute, die schreiben das auch einfach nur so oder so. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das bei uns so sehr der Fall ist. Und fand dann einfach nur albern, dass unser Chat da in den YouTube-Kommentaren als toxisch bezeichnet wird, weil sie diese Videospielgrafik nicht mögen. Und ich denke mir so, ja, come on. Vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, dass das die initiale Reaktion war. Und als wir dann weitergeguckt haben, haben ja auch im Chat die Leute viel mehr begründet, was die eigentlichen Sachen sind, die gefallen oder nicht gefallen. Und ich finde es total legitim, dass einem das nicht gefällt. Weil darauf kommt es ja am Ende an. Ne? Die Leute sind ja nicht, sind, glaube ich, vor allem sauer, wenn es ihnen so richtig gut gefällt, und dann sehen sie, wie Leute das so richtig scheiße finden. Aber beides ist gleichermaßen legitim in dem Fall. Ich kann auch nicht so richtig verstehen, so von meinem eigenen Ästhetikverständnis, wie man das so richtig geil findet, weil für mich hier so viele Sachen miteinander clashen und ich auch immer wieder das Gefühl habe, das sieht überhaupt nicht aus wie ein Nintendo-Spiel und wie so ein Nintendo-Stil, den ich so gewohnt bin. Und mein Vergleich im Stream und auch jetzt ist immer noch ein Metroid Prime 4 Beyond, wo ich sehr das Gefühl hatte, dass auch eine ins detailliertere, ein bisschen realistischere gehende Grafik mit aber immer noch einem sehr starken Stil verbunden wurde, weil ich finde Metroid Prime 4 Beyond, abgesehen vielleicht von der Wüste, richtig schick an ganz vielen Stellen. Also das ist auch, ne, es gibt ja auch diese Höhlenregion in Metroid Prime 4, die sieht jetzt auch nicht so toll aus, aber zumindest stilistisch finde ich sehr kohärent. Und das ist das, was mir hier halt so flöten geht, wo ich so denke, ja, okay, es ist einerseits diese verschiedenen Charakterstile, die aufeinander prallen und ich finde nicht so richtig zusammengehören. Und andererseits dann dieses überdetaillierte und sehr noisy aussehende, weil sie ja auch dann, ne, also wenn die ganzen Gräser sich bewegen und du hast kein Anti-Aliasing im Bild und alles flimmert so ein bisschen. Und dadurch, dass alles so detailliert ist, wird mein Blick auch nicht mehr so stark gelenkt wie vorher. Also ich komme nicht so richtig drauf klar.
Ich finde, das ist für mich der wichtigste Punkt, worauf du dich auch konzentriert hast, nämlich halt, finde ich, auch der spielinterne Clash an Art Designs, was auch die Diskussion so ein bisschen erschwert, weil halt man das Art Design versuchen kann zu beschreiben, aber man direkt drei Vergleiche oder drei Beispiele findet dafür, dass das keine gute Beschreibung des Art Designs ist, weil das hier ist doch gar nicht realistisch oder das hier ist doch gar nicht comichaft. Und ich finde, das ist ein riesiges Problem, weil die Charaktere sehen so aus, wie du es beschrieben hast, extrem stilisiert in der Körperform, aber dann ist halt Link's Tunic, wie du sagst, überdetailliert, extrem realistisch in den Textilien, ja, dass genau, du wirklich die Nähte siehst, an Materialien, genau, was schon so ein seltsamer Mix ist, weil dann ja auch die Haare realistisch sind, aber wie die Haare geformt sind, nicht mehr, dann wiederum nicht so richtig. Und dann hast du die Umgebungen, die, wenn man über die Umgebungen selbst spricht, also den Boden und die Gräser, wiederum sehr realistisch sind, aber dann, wenn du dir anguckst, wie die Gebäude aufsehen da drauf, sind die wieder stilisiert wie in einem Fable-Spiel oder so. Die aber, also nichts, aber auch nicht so wie die Charaktere, die ja, wie du sagst, auch wiederum unterschiedlich aussehen, wenn wir über Haupt- und Nebenfiguren sprechen. Und das ist, finde ich, auch total unschön, dass du 5 Screenshots dir angucken kannst aus der Stadt und aus dem Forest und aus Hyrule Field und ich könnte dir 5-mal vermuten, dass das unterschiedliche Spiele wären, die ich da sehe, wo ich auch dann sehr unterschiedliche Meinungen zu hätte, wie die aussehen. Weil da kommt dann halt der zweite Aspekt zu, den du gerade genannt hast. Dadurch, dass halt es einen so, finde ich, großen Fokus auf dieses nicht sehr realistisch, aber dieses, aber dann doch
sehr detaillierte einfach.
Sehr detaillierte, übertrieben realistische ist das vielleicht. Ich weiß nicht genau, was der richtige Begriff dafür wäre. Der Umgebung hast, wenn du im Hyrule Field läufst oder halt den Boden dir anguckst oder so. Das könnte halt auch aus zahlreichen anderen Spielen kommen, die überhaupt nicht groß stilisiert, comichaft daherkommen wollen. Und da ist dann halt das Problem, was du beschreibst, dass die Technik da einfach jetzt auch nicht so überragend ist. Also dieses Aliasing ist halt wirklich krass. Aber auch wenn er dann im Hyrule Field, in dem sehr leeren, sehr großen Hyrule Field steht, dann guckt er sich Epona an, die super cool aussieht, aber auch wieder einen komplett anderen Stil hat als Pferd. Und im Hintergrund.
Komisch aus.
Ja, ich mochte die kleine Version von Epona sehr, sehr gerne, aber für sich genommen, nicht im Kontext des Gesamtspiels, weil dazu passt sie wieder nicht. Und im Hintergrund, wenn Link da steht, sieht man halt so Holzpalisaden, so Wände, die erneut wieder das Überdetail. Auf diesen Palisaden sind dann so kleine Ranken, Pflanzen und andere Bretter, die alle kleine Schatten werfen. Und diese Schatten sind so ein Raster nur noch, was durch das Upscaling übrig ist und die flackern und es gibt keine feste Grenze mehr für die Schatten und es ist einfach eine konstante Bewegung hinten auf diesen Zäunen drauf, was halt total die letzte Generation, PS4, Xbox One Generation von einigen Spielen darstellte, wo dann ich mich frage, okay, warum muss das dann so hyperdetailliert sein, wenn ja auch die Technik da nicht so ganz mitkommt? Also ich bin da, eigentlich kann ich dir in allem zustimmen, was du sagst. Ich mag das nicht. Also ich finde nicht, dass das besonders schön aussieht. Tatsächlich ist es aber nicht mein wirkliches Problem hiermit schon, weil ich finde, also ich kann da drüber hinwegkommen. So, das ist fein. Also das ist nicht fein, das ist hässlich. Aber ich würde sehr gerne lieber einfach eine hochaufgelöste Version des 3DS-Spiels im Vergleich dazu spielen. Mhm. Ich habe das nochmal angeworfen, mein Save-Game von, wie ich festgestellt habe, August 2011 habe ich es das letzte Mal gespielt. Und ich habe das sogar... Also ich habe das sehr weit gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, was man da sammelt, aber man sammelt ja irgendwelche Symbole aus den Tempeln, glaube ich. Und ich habe alle Symbole außer einem. Und bin da gerade in, glaube ich, einer Wüstentempel oder sowas unterwegs. Ich glaube, ich habe das ziemlich weit gespielt. Jedenfalls, das fand ich instantly direkt wieder hübscher. Womit ich aber mehr ein Problem habe, ist, dass die dann jetzt wieder ein Remake machen, das im größten Teil unverändert ist. Also es ist ja gar kein jetzt riesiges von Grund auf Remake nach dem Vorbild eines Silent Hill 2 zum Beispiel, sondern ich fühle mich hier extrem an Oblivion erinnert, was ja auch ein Remake ist, was aber Remaster heißt, wo man halt das im Kern das alte Spiel sich nahm, es mit einer komplett neuen Grafik-Engine verpackte und dann im Detail viele Spiele am Spiel halt veränderte, an der Steuerung und an Zugänglichkeitsoptionen, aber dass wo die Kerngeometrie erneut nicht komplett, aber so im Kern geblieb und wo man im Kern das Gleiche gemacht hat. Und das wirkt ja sehr wie genau das hier. Und das ist eher das, wo ich mich frage, warum denn das? Weil, also Ocarina of Time war revolutionär 98. Das Spiel ist merklich halt kein Spiel von 2026. Und da könnte man mit der ganzen vielen Erfahrung aus den ganzen vielen tollen anderen Zelda 3D-Spielen ganz viel neu interpretieren dran, wenn man sowieso schon so ein volles, großes Remake für 60 Euro machen will. Aber stattdessen hast du dann immer noch das leere, kleine Hyrule Field und stattdessen hast du immer noch diese, im Grunde alles halt. Es ist immer noch genauso gebaut wie vorher. Das verstehe ich nicht. Also es gab's ja, macht ihr das nochmal nach dem 3DS?
Ja, das ist auch, also meine Wunschvorstellung vorher wäre ja gewesen, so ein Final Fantasy VII Remake, gerade bei einem Spiel, das mit Zeitreise
umgeht. Ja, das ist ein gutes Beispiel,
Da hättest du, glaube ich, sehr viele Metaspielereien machen können, aber da musst du ja dann nochmal richtig ran. Und dass sie am Design scheinbar so wenig verändern, aber gleichzeitig Komfortfunktionen einführen, wie dass du jederzeit springen kannst. Und du kannst jetzt halt sprinten, um zum Beispiel dieses leere Hyrule Field dann einfach schneller zu überqueren. Das sind so... Also nicht mal unbedingt Pflaster, weil das Original braucht das ja alles nicht, um zu funktionieren. Und ist ja auch sehr, sehr intendiert designt, um zum Beispiel diese Sprungmechanik herum, dass du nur springst, wenn du an den Rand rangehst und nicht einfach auf Tastendruck. Das macht jetzt das Spiel, glaube ich, nicht kaputt, dass du das auf Tastendruck kannst. Aber das Spiel verlangt es halt auch gar nicht von dir, ne? Also es wird nicht drumherum designt sein, um diese neue Sprungfunktion. Und das finde ich dann halt so eigenartig. Auch eben dieses leere Hyrule Field, da habe ich mich im Stream auch ein bisschen drüber lustig gemacht, weil ich halt denke, wenn du das heute designen würdest von neu, würdest du nicht so ein Feld machen, das sie jetzt halt ein bisschen gebirgiger gemacht haben, nicht mehr ganz so
flach. Sag's nicht, Tom, du hast gerade Metroid Prime 4
erwähnt. Ja, stimmt natürlich, die dumme Wüste dazu. Ja, du hast vollkommen recht. Aber dass sie hier halt dann so, ne, du hast dann so einen Baum da stehen und du latscht ja nur. Es ist ja wirklich reine Reisezeit, die hier aufgebaut wird. Und Hyrule Field ist ja auch nichts anderes als ein bindendes Objekt zwischen den anderen Abschnitten der Spielwelt. Und dann hast du halt noch die London Ranch drauf. Und das ist fein im Originalspiel. Ich glaube, heute würde es zumindest ein Zelda-Team, denke ich, anders machen. Und natürlich hast du in Breath of the Wild auch sehr viel Fläche, die du bereist, die einfach sehr weit und eben nicht wahnsinnig gefüllt ist. Aber das ist ja auch ein Open-World-Spiel, wo das Grundkonzept darum ein bisschen gebaut ist und auch die Reisemöglichkeiten dann teilweise andere sind als hier in Ocarina of Time. Es ist halt leider, und das ist dann, glaube ich, das größte Problem, eine ziemlich langweilige Herangehensweise an ein Remake. Zu sagen, wir machen das spielerisch größtenteils scheinbar 1:1 mit dann halt diversen Veränderungen, so auf geometrischer Ebene und auf Komfortfunktion-Ebene oder dass du jetzt auch dieses Scrolly-Inventar hast aus einem Breath of the Wild, ne, wo du so eine Seitenleiste
das
hast,
ist
die
wirklich
du so
ein Desaster. Wer hat denen erzählt, dass es eine gute Idee ist, ein Inventar in einer Zeile von links nach rechts durchgehen zu lassen? Das ist so crazy, dass sie das wieder machen, Tom.
Ja, in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom finde ich das auch echt nicht gut.
Hier ist
in
nicht so
Ocarina
schön,
of
stimmt.
Time wird es, glaube ich, kaum eine Rolle spielen, weil du hast nicht so viele Items. Also du wirst da nicht ganz so viel endlos rumscrollen, deswegen ja, da funktioniert
trotzdem,
das, glaube ich,
besser. Hör auf damit, besser. Nintendo. Ihr müsst, jemand muss ihm mal kurz eine Mail schreiben, dass man
zweite
Reihe aufmachen kann.
Was hat Nintendo gegen einen Weapon-Wheel oder sowas?
Ja,
weißt du, so
genau,
ganz klassische Sachen, die es gibt, wo du nicht erst scrollen musst, sondern du kannst einfach dahin zeigen, was du möchtest. Das verstehe ich nicht so ganz. Also einerseits finde ich stilistisch einfach nicht so eine spannende Richtung, die sie da gegangen sind. Ich finde, da hätte man deutlich mutiger sein können. Ich finde, man hätte spielerisch deutlich mutiger sein können. Aber andererseits sehe ich gerade, wie es ankommt, wie sich die Leute darüber freuen, wie viele Leute es richtig hübsch finden. Und scheinbar haben sie es dann doch richtig gemacht, so für ihre
Zielgruppe, die sie da
ansprechen. Ich glaube
auch, das
hätten
sie viele anderes machen können, wo es auch so die Reaktion wäre, oder? Also ich glaube, da triffst du auf sehr dankbare Fans.
Guck dir Final Fantasy VII Remake an. Das finden ja viele Leute richtig scheiße. Und natürlich finden sie das, weil das ist ja total wild, was sie dabei gemacht haben bei dem Spiel. Und aber das finde ich ja gerade so interessant, weil ich habe ja das Original. Und ja, ich kann das jetzt in dieser sehr detaillierten Grafik und in 60 FPS spielen, was ich wertschätzen kann, dass das ein 60 FPS Spiel ist. Das ist sehr schön. Auch wenn es dafür dann scheinbar sehr unsaubere Grafik in Kauf nehmen muss.
Ja.
Aber es ist halt so strange. Und dann hast du so ein bisschen was von der Nintendo-Verspieltheit in diesen weirden Extra-Features von, du kannst auch die Ocarina-Melodien ins Mikrofon reinpfeifen. Die werden dann angenommen.
Ich bin dankbar dafür, dass sie dass sie Ubisoft auch da wieder 15 Jahre alte Second-Screen-Initiative weiterführen. Mit diversen bescheuerten Handy-exklusiven App-Challenges, und wo dann Challenges drin sind und sowas, das finde ich so, das ist so schlimm.
Merkwürdig.
Ich habe erst gedacht, da zeigen sie dann Inhalte wirklich im Spiel, die dann da drin nur sind.
Nee.
Und ich meine, diese Challenges, I guess, kann man so interpretieren, tue ich aber jetzt nicht.
Ich auch nicht. Ich finde es auch nicht schön.
Aber das
ist nur weird.
Diesen Vibe bekomme ich allgemein, weil also, was ich halt verstehe, ist, stilistisch kann man immer unterschiedlicher Meinung sein, whatever. Wo ich ein bisschen mir am Kopf kratze, ist, dass Leute das sehen und sagen, oh mein fucking Gott, was ist denn das für eine Grafik? Wow, what the fuck? Als ob das halt, naja, ne, als ob wir halt 2012 haben und Witcher 3 nicht existiert hätte, bereits in den Ankündigungen oder ein paar Jahre später. Und das verstehe ich halt nicht ganz. Also das kann, beziehungsweise meine Erklärung ist, wenn du halt noch nie eine andere Konsole als eine Nintendo-Konsole besessen hast, I guess, dann ist das halt krass. Aber rein technisch ist das ja jetzt wirklich nicht industriedefinierend, aber diese Reaktion sehe ich ab und zu, wo halt Leute gar nicht fassen können, was sie hier magisch geschafft haben zu zaubern.
Ich glaube, das liegt daran, dass du so wenig Nintendo-Spiele hast, die in diesem Detailgrad operieren. Weißt du, wenn du so nach links und rechts guckst zu einem Donkey Kong Bonanza, zu einem Splatoon Raiders, die sind noch wahnsinnig cartoony und deutlich simpler. Also da guckst du nicht auf eine Textur, die so hyperdetailliert ist wie hier.
Was aber, dass die aber auch sind, da würde ich auch sowas wie Tears of the Kingdom mitzählen, sind halt unglaublich viel schöner.
Ja, also, genau, aber das ist ja sehr subjektiv, ne? Aber wir beide finden das tatsächlich so. Aber ich glaube mir, wenn ich jetzt dieses Ocarina of Time Remake spielen würde, mir würde es wahrscheinlich die ganze Zeit, ich würde konstanten ästhetischen Whiplash bekommen zwischen, das ist gerade ein cooles Panorama, wie ich hier die Hälfte von Hyrule auf einmal sehen kann mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund und dann zu, was macht denn der Charakter hier? Der passt ja hier überhaupt nicht rein und dann wieder zu, ach, Link und seine Silhouette funktionieren nicht mehr so schön, weil er jetzt diese komischen Fransen an seiner Mütze dran hat und diese überdetaillierten Texturen und es, ne, diesen konstanten Clash beim Spielen zwischen, oh, das finde ich gerade ziemlich hässlich, oh, das ist wiederum ganz schön und das ist total weird.
Ja, verstehe ich gut. Hast du noch etwas zu dem Reveal oder konnten wir alles erfolgreich besprechen?
Ich denke, wir konnten das ganz gut zusammenfassen. Ich schaue halt parallel zu Star Fox und habe da mehr das Gefühl gehabt, sie haben was gewagt, allein mit den Character Designs. Und das mochte ich ja da tatsächlich ziemlich gerne. Und ich finde, das ist, war auch viel kohärenter als das, was sie hier machen. Aber erneut, da, auch da gibt es Leute, die finden dieses neue Star Fox total hässlich oder zumindest die Charaktere total hässlich.
Ich finde, das ist ein guter Vergleich tatsächlich aber, weil ich finde, womit Star Fox wegen der Character Designs ganz gut davonkommt, sind halt die Umgebungen. Weil ich finde, da gibt es genau die gleichen Sachen wie eigentlich hier bei Ocarina of Time. Die sind ja ebenfalls größtenteils sehr realistisch, ne? Wenn du dir die Steine anguckst und die Wälder oder die Wiesen, sollen die einfach aus, also da könnten die aus 700.000 anderen Spielen auch kommen.
Was, glaube ich, Teil des Problems ist.
Ganz genau, die haben halt nicht diesen sehr eigenen Stil wie die Charaktere, aber auch die Charaktere, das geht halt schon ebenfalls in diesen realistischeren Look rein im Vergleich zu dem, was es halt vorher war, einfach aufgrund der weniger fortgeschrittenen Technik.
Ja. Und aber da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Halt auch in verschiedenem Grad, das ist so seltsam.
Ja, aber ich bin einer von den Leuten, die jetzt Star Fox 2 nicht besonders überragend schön finden, erneut vor allen Dingen. Entschuldigung, Star Fox 2 auch, aber das hat andere Gründe. Das ist ein sehr altes Spiel und das hat 3D-Grafik.
Achso, du meintest quasi bei den Charakteren auch gerade Star Fox, sorry, ich dachte, du meintest.
Genau, ich meinte die ganze Zeit das neue Star Fox Remake, so. Das ich da finde, dass es auch in eine ähnliche Richtung halt geht, mit dem wir machen das jetzt auf so eine Anführungszeichen realistischere Art, aber die Charaktere haben noch diesen Stil, der zueinander passt und der dann auch mit der Welt nicht so unglaublich clasht, aber ja. Es ist eine Kritik, die ich hier da, die ich an Star Fox habe, die ich bei Ocarina of Time größtenteils habe. Wie gesagt, da kann man ausklammern sowas wie Gebäude, auch viele Schilder, die sind dann wieder ziemlich stilisiert, aber das ist auch ein Ding, was es bei vielen der 2D HD-Pixel-Games gibt, nämlich dass Charaktere, die Dinger sind, die stilisiert werden, aber die Umgebungen einfach alle aus dem gleichen Baukasten zu kommen scheinen. Und die dann nicht stilisiert werden. Und das finde ich total schade. Und das ist halt auch so ein Ding, wo man zum Beispiel zu Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom gucken kann. Und das ist alles aus einem Guss. Jeder Stein, jeder Grashalm, alles ist auf diese genau perfekt gleiche Art stilisiert und toll und einzigartig. Und das ist leider in Ocarina of Time, finde ich, gar nicht der Fall. Wenn du einen Screenshot mir zeigst aus Tears of the Kingdom, kann ich immer sagen, das ist Tears of the Kingdom. Bei Ocarina of Time kann ich bei ganz, 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 ganz vielen Szenen dir nicht sagen, dass das dieses Spiel sei.
Ja, also wenn nicht gerade ein Charakter im Bild ist. Genau. Aber ja, ich glaube, das ist genau auch mein größtes Ding. Das, was ich vorhin auch meinte mit, ich finde das halt eine langweiligere Herangehensweise, weil ich finde den Stil, den sie gewählt haben, einfach nicht so spannend, den man dafür hätte wählen können. Und ich finde, sie übertreiben es auch krass mit den Nebel in vielen Szenen.
Ja, stimmt.
Weil alles ist voller Nebel. Mal sehen, wie es im tatsächlichen Spiel dann sein wird, wenn man mal selber drin unterwegs ist.
Dauert ja nicht mehr lang. In knapp 2 Monaten werden wir mehr dazu sehen.
Vor GTA.
Vor GTA, stimmt, ja. Jetzt ist hier die Frage. Also ich schätze mal, wir sagen jetzt Tschüss. Aber so, vielleicht hört ihr gleich nochmal Tom. Wie
genau,
gesagt,
also eventuell gibt es jetzt noch einen Nachtrag.
Hin und her.
Eventuell gibt es jetzt noch einen Nachtrag zur Nintendo Direct, wenn meine Stimme nachher noch mitmacht. Ansonsten hört ihr dann aber auch gleich Robin, wie er über die Spiele redet der letzten Woche. Da bin ich dann wiederum raus. Deswegen, wir machen jetzt einfach Schnitt. Wir beide sagen
richtig.
Ciao.
Und tschüss, Tom.
Weiter geht's. So, und hier machen wir jetzt auch direkt weiter mit einem kleinen Nachtrag, nachdem wir die Nintendo Direct gesehen haben. Da gab es zwar vor allem viele Ports und Remakes. Diese Show wurde absolut davon dominiert, wo wir auch erst dachten, kommt hier überhaupt noch was Interessantes. Aber ein paar Sachen sind dann durchaus dabei. Zu diesen Ports gehörte unter anderem auch Hyrule Warriors Zeit der Verheerung, die Definitive Edition davon, die dann wie auch das Hauptspiel 60 Euro kosten wird. Natürlich mit den Updates, ne, 60 FPS und höhere Auflösung. Und sie wird auch die DLCs vom Erweiterungspass enthalten und einen neuen Verheerungsmodus. Und die Gameshare-Funktion geht dann da auch. Kostet dann, wie gesagt, genauso viel wie die Switch 1-Variante mit 60 Euro, wenn man es sich dann so holen möchte. Und sie haben hier aber eine seltsame Rabattfunktion, dass wenn man die Switch 1-Version schon hat, man 50% Rabatt bekommt auf die Switch 2-Version, was aber im Wesentlichen einfach nur bedeutet, man holt sich das 60 FPS-Update mit halt dann auch dem Erweiterungspass für 30 Euro. Ne? Und ich weiß nicht, Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich auch noch einen zusätzlichen Rabatt bekomme, wenn ich den Erweiterungspass schon besitze. Weil wenn nicht, dann bezahle ich ja wirklich nur 30 Euro für 60 FPS höhere Auflösung und diesen Verheerungsmodus. Aber wie genau das dann funktioniert, weiß ich nicht. Es erscheint mir ein bisschen arg teuer, dann da nochmal 30 Euro für zu bezahlen. Und selbst die 10 Euro wären ja schon echt teuer, die wir sonst so gewohnt sind für diese Updates. Und es ist immer so random bei Nintendo, weil Mario Kart 8 bekommt einfach so ein Update, kostenlos mit dann einem 8-Spieler-Multiplayer, also lokalen Multiplayer-Splitscreen-Support und also wirklich auch richtig neuen Features. Und das ist kostenlos. Und hier wollen sie dann wieder Geld für haben. Das ist immer ein bisschen komisch. Aber es gab, wie gesagt, auch Neuankündigungen. Ich habe jetzt mal drei rausgesucht, über die wir, also nicht wir uns unterhalten, aber die ich euch jetzt einmal erzählen möchte. Nämlich einerseits Onyx The Dark Grip, das von Blooper Team entwickelt wird und wirklich aussieht wie so ein Indie-Horrorspiel. Das hat jetzt nicht, ist jetzt nicht so ein Third-Person Resident Evil-like oder sowas. Stattdessen sieht man hier eher so Dioramen von Szenen oder halt so eine Top-Down-Perspektive oder ISO-Perspektive. Und du hast so einen Charakter, den du aber scheinbar nicht direkt steuerst, weil das ist wirklich ein Switch 2-exklusives Spiel, das man nur im Handheld-Modus spielen kann. Also du steuerst hier alles mit Touch-Controls und kannst dann die Realität um den Hauptcharakter herum beeinflussen, was jetzt im Trailer einfach erstmal nur so aussah, wie du kannst hier irgendwie eine Sache aus dem Weg räumen, indem du sie da so wegwischst oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie detailliert das da noch wird, aber es ist zumindest ein interessanter Ansatz. Und da wäre ich interessiert, wie das dann wirklich aussieht am Ende. Soll 2027 erscheinen, hat jetzt noch kein so richtig genaues Release-Datum. Mein absolutes Highlight dieser Show und etwas, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, war Metroid Revenus, das angekündigt wurde und das bereits am 28. Januar 2027 erscheinen soll. Und das ist einfach ein neues 2D-Metroid. Das ist quasi Metroid 6. Wir nehmen mal an, es kommt wieder von Mercury Steam. Ich glaube, wir haben die Bestätigung gerade noch nicht. Da bin ich mir nicht 100% sicher. Aber es sieht halt extrem so aus, als ob es auf dem aufbaut, was Metroid Dread vorher gemacht hat. Spielerisch. Das heißt, das Movement wirkt wieder sehr schnell und sehr responsive. Und wir haben diese Pariermanöver drin, die wir auch schon vorher kennen. Und diesen Fokus auf ziemlich coole und wahrscheinlich wieder ziemlich anspruchsvolle Bosse. Und eine richtig tolle Inszenierung. Ich fand, das war auch als Trailer einfach so mit einer der besten Metroid-Trailer, den wir in den letzten Jahren so bekommen haben. Gerade im Vergleich mit den Prime 4-Trailern, die ja alle so ein bisschen bla waren. Und es ist ein cooler Setup, weil Samus wird hier am Anfang quasi besiegt von so drei roboterartigen Samurai-Figuren und sie wird von dem einen wirklich mit so einem Schwert durch die Brust gestochen und danach sehen wir dann Szenen, wie sie Gegner so richtig in sich aufsaugen muss, ne? Und sie bezeichnen das ja auch als Eat or Be Eaten World oder sowas in die Richtung, also dass sie die Gegner so wirklich absorbieren muss, ich schätze mal, um dann zu überleben. Und da zoomen sie auch einmal so rauf auf sie, wie dann ihr Auge anfängt zu leuchten. Und sie hat tatsächlich auch Sprachausgabe, etwas ausführlichere, auch sehr monoton, aber es klingt so ein bisschen wie die Sprecherin von 2B, hatten wir spekuliert während des Streams. Es gibt einen neuen Suit, der so sehr monströs aussieht. Also es ist alles ziemlich dark und ich finde, das sieht richtig hervorragend aus. Und Metroid Revenus ist auch so ein toller Titel, der verkauft das auch direkt so gut. Ne, dieses Revenus, dieses Hungrige, dieses sie muss die alle aufsaugen. Also irgendwas wird da ja storytechnisch dann dahinter stecken. Aber es sieht vor allem auch spielerisch richtig gut aus. Es sieht inszenatorisch richtig gut aus. Also das ist sofort sehr weit oben auf meiner Most Wanted-Liste gelandet. Metroid Revenus soll am 28. Januar 2027 erscheinen. Und der Rausschmeißer war dann ein neues Kirby-Spiel, nämlich Kirby and the World Beyond, das im Frühling 2027 erscheinen soll. Und es sieht aus wie Open World Kirby, also nicht mehr dieses noch sich sehr so an Super Mario 3D World orientierende vergessene Land, das wir zuletzt bekommen haben mit seinen linearen Levels, sondern wirklich scheinbar eher etwas mit offeneren Welten, wo sie wirklich auch diesen klassischen eigentlich Breath of the Wild-Shot machen von, oh, guck mal, Kirby kann da jetzt überall hin. Da frage ich mich dann noch, wie sie das dann wirklich sinnvoll füllen wollen in einem Kirby-Spiel. Weil Open World wäre jetzt nicht das Erste, was mir eingefallen ist, mit dem man ein Kirby-Spiel anreichern könnte. Aber vielleicht haben sie ja da Ideen. Und man sieht zumindest ein paar, ja, spannende Dinge, die passieren im Trailer. Nicht nur mit so einfach bekannten Items, wenn du so mit einem Schirm rumfliegen kannst oder sowas, das ist alles eher ja, bekannt, wie gesagt. Aber Kirby trifft dann einen neuen Charakter und bekommt dann so ein Schwert-Upgrade für seine Schwertfähigkeit, wo er dann so einen extra Modus erhält und das Schwert wird riesig und mit diesem Schwert kann er dann einen Riss in der Welt erschaffen. Also er spaltet einmal den Himmel, der dann wirklich so Risse bekommt und wegbricht und dann wird dahinter so eine andere Welt offenbart, ne? Die World Beyond nehme ich mal stark an, um die es im Titel geht. Und die sieht dann wiederum fast schon so ein bisschen Xenoblade-artig aus, also ein bisschen alienhaft. Da sind auch so eine seltsame große Schlange, die sich im Hintergrund so robotermäßig durch die Gegend windet. Und das könnte ein interessanter Ansatz sein. Also da müsste man auch mal gucken, was sie damit vorhaben. Wirkt auf jeden Fall auch wie eine sehr epische Variante von einem Kirby-Spiel. Fand ich aber auch. Also hat mich jetzt nicht umgehauen vom Trailer her, weil ich mich halt wirklich erstmal frage, okay, was heißt Open World Kirby, falls es das dann wirklich wird in diese Richtung, aber es sieht sehr danach aus. Und die Kirby-Spiele sind halt oft spielerisch super seicht, die machen Spaß, die haben tolle Ideen, gerade auch Forgotten Land hatte ja diese ganzen Absorbierungskräfte, wo du dann plötzlich ein Auto bist, um das Kirby so drum gewickelt ist oder ein Automat, mit dem du dann Puzzles lösen kannst und da gibt's oft richtig viel zu entdecken und die machen auch auf der Ebene Spaß. Aber wie gesagt, das Gameplay ist immer so seicht. Also ich bin da nie so richtig dann ein Riesenfan von, sondern das spielt sich so weg und das ist okay. Und da bin ich sehr gespannt, ob Kirby and the World Beyond auch wieder in diese Richtung geht. Aber auch seltsam, dass sie das als Rausschmeißer verwendet haben und nicht Metroid Revenus, weil der Trailer auch von Metroid Revenus deutlich mehr Hype war als der von Kirby. Und das sind so die spannendsten Ankündigungen. Da gab es noch andere Sachen, JRPGs, Romancing Saga 3 oder so, oder Eternal Anima hieß das eine, glaube ich, was auch so ein sehr klassisch aussehendes JRPG ist. Aber das sind so die spannendsten, finde ich jetzt gewesen, aus dieser Show, die sonst wirklich, also die ging 45 Minuten und das Interessante hättest du auf 5 Minuten runterbrechen können. Es war absurd, wie viele Ports und Remakes dabei waren. Aber allein für Metroid Revenus bin ich dann schon wieder ganz schön versöhnt gewesen, weil das sieht so freaking cool aus. Wirklich. Also schaut euch diesen Trailer mal an, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Wobei ich jetzt witzigerweise gemerkt habe, zumindest bei den Trailern, die ich glaube bei dem Nintendo of America Channel hochgeladen waren, da ist irgendwas mit der Audiomischung kaputt. Während der Direct klang das alles richtig. In der Audiomischung bei den Trailern, die sie separat hochgeladen haben, sind die Soundeffekte viel zu laut im Vergleich zum Rest. Das klingt total seltsam. Ich weiß nicht, ob sie das mit der Zeit dann korrigieren werden. Ist mir nur einmal aufgefallen. Aber ja, das sind so die Neuigkeiten dieser Nintendo Direct. Ihr könnt unsere Reaktion euch auch angucken auf dem Hooked Live YouTube-Channel und solange sie noch online ist, auch auf dem Hooked Live Twitch-Kanal. Und jetzt kommen wir wiederum zu Robin und Robins Solo-Segment, zu den Spielen, die er so in den letzten Wochen gespielt hat. Deswegen verabschiede ich mich jetzt aus diesem Podcast und wünsche euch noch viel Spaß mit Robin. Bye, bye.
Wie versprochen bin ich wieder am Start. Hallihallo, jetzt alleine. Das ist mal wirklich was Aufregendes, oder? Dass wir einen Solo-Podcast-Teil hier haben. Bin ich ein bisschen nervös. Ich versuche, meine Ms auf ein Minimum zu reduzieren, werde das aber nach 2 Minuten gleich vergessen und dann bekommt ihr das gewohnte Gestottere wieder geboten, das ihr ja auch so sehr liebt. Da freue ich mich sehr. Der Grund, warum ich das hier gerne machen wollte, ist, dass ich ja letzte Woche schon nicht da sein konnte, dass ich in den letzten 2,5 Wochen aber wirklich viele Spiele gespielt habe, die ich besprechenswert finde. Und dass ich im Zuge von Onimusha auch gerne sicher gehen wollte, dass ich darüber gesprochen habe, wenn der Eindruck noch nicht so lange her ist. Ich habe es ja vor Release gespielt, für den Fall, dass das Video halt dann echt irgendwie doch nicht fertig wird oder sonst irgendwas. Ich gehe gerade nicht davon aus, dass da, dass das gar nicht veröffentlicht werden kann, aber für den Fall der Fälle wollte ich gerne dann meine Reaktion hier doch trotzdem präsentieren wollen und habe ja auch das Glück, dass der Tom bereits über Onimusha gesprochen hat letzte Woche mit dem Leo. Das heißt, wenn ihr über die grundsätzliche Struktur des Spiels Bescheid wissen möchtet und da noch nicht wisst, was da los ist, dann würde ich euch einladen, einladen, gerne einmal da reinzuhören. Da hat er nämlich schon ordentlich weit auch reingespielt und konnte halt über diese grundsätzliche Struktur aufklären, auch über die Einzelheiten des grundsätzlichen Kampfsystems. Zu dem Zeitpunkt, bei dem Tom sich da im Spiel befand, hat er noch nicht alle Spielmechaniken freigeschaltet, weil das Spiel damit sich sehr, sehr viel Zeit lässt, aber schon die wesentlichen, sage ich mal. Und das ist, finde ich, auch einer der wesentlichsten und wichtigsten und besprechenswertesten Aspekte bei Onimusha Way of the Sword, ist nämlich die Länge des Spieles. Einerseits halt, wie lange man dann immer neue Mechaniken noch bekommt, was, wie ich finde, etwas sehr Cooles ist. Viele AAA-Spiele tun sich ja schwer damit, dass sie dich während der kompletten Spielzeit mit neuen Mechaniken belohnen und dir neue Wege geben, mit der Umwelt zu interagieren. Das war ja etwas, was auch Pragmata, finde ich, sehr, sehr gut gemacht hat. Und in Onimusha Way of the Sword ist es nun wieder so, dass Capcom da einerseits eben gut drin ist. Soll heißen, dass du auch im fortgeschrittenen Teilen des Spiels immer noch neue Mechaniken an die Hand bekommst. Das ist ja aber deutlich weniger eindeutiges Kompliment als bei sowas wie Pragmata, weil bei Onimusha das auch bedeutet, dass du sehr, 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 sehr lange halt spielst mit einem eingeschränkten Toolset und dass du generell, egal welches Toolset du hast, auch der sehr, sehr, sehr lange spielst. Onimusha Way of the Sword ist meiner Meinung nach viel, viel, viel zu lang. Ich habe für das Durchspielen inklusive aller Sachen, also ich habe alle Sidequests gemacht, gibt da nicht so viele, und habe so alles halt aufgeräumt, was man so machen kann. Jetzt nicht alle Kisten aufgesammelt oder so, was auch Quatsch ist, weil die manche sogar vielleicht respawnen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber zumindest sind das jetzt ja keine einzigartigen Kisten mit einzigartigen Belohnungen drin, sondern es gibt halt Tausende, wo dann 5 Währungen von irgendeiner der 7000 Währungen drin ist, mit dem man irgendwas upgraden kann. Habe da 25 Stunden, wie gesagt, für gebraucht, plus minus halt ein paar zerbrochene. Und in dieser Zeit hatte ich viel, viel Spaß. Onimusha Way of the Sword hat unglaubliche Highlights, dank seines wirklich absolut spektakulären und hervorragenden Kampfsystems. Aber Onimusha Way of the Sword hat auch unglaublich viel Downtime. Und die längste Zeit hat mich das nicht super aktiv gestört. Es hat mich so ein bisschen im Hintergrund gestört. Ich fand es so ein bisschen schade, nicht nervig, sondern schade, dass ich immer wieder zurückgekehrt bin nach Kyoto, dort es nie irgendwas Spannendes gab, was revealed wird, sondern immer neue Straßen, die immer gleich aussehen, die Erkundung nicht spannender wird, die Missionsziele nicht spannender werden, sondern das Spiel bietet dir da im Grunde eine Open-World-Progression von, ey, wir haben hier 2, 3 Sachen gemacht, mit der man Progression erreicht, nämlich Risse schließen, aus denen Gegner spawnen und Pflanzen kaputt machen, die ein Gift in die Umwelt schießen. Und haben das in so eine ganz kleine Open World gepackt und auch in die linearen Level. Wir haben also so ein bisschen the worst of both worlds von linearen und von Open World Spielen, weil du hast die sehr austauschbaren, auch sehr bekannten dann nach wenigen Stunden und sehr wenig überraschenden Missionsziele, die sich immer und immer wieder wiederholen, auch in den linearen Leveln, wirst du immer wieder die Aufgabe bekommen, jetzt in eine Sackgasse zu laufen, dort 2 Risse zu schließen, indem du Gegner besiegst und dann eine Pflanze kaputt zu machen, wodurch dann Gift weggeht am anderen Teil der Map, du dahin backtrackst und das Gleiche nochmal machen musst. Es gibt sehr wenige wirklich so spektakuläre Skriptsequenzen oder einzigartige Encounter, Level-Design-Ideen. Etwas, worin Capcom eigentlich sehr, sehr gut ist in seinen Singleplayer-Spielen. Das finde ich sehr schade. Aber dann hat es auch halt den Nachteil von den linearen Spielen, dass du halt trotzdem immer vorgegeben bekommst, wann du wie was machen kannst. Du bist zwar in Kyoto in so einer Open World, einer wirklich sehr kleinen, aber nichtsdestotrotz einer Open World. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann einfach sagen kann, ah, okay, dann erkunde ich erst diese Ecke und mache da die Risse und die Pflanzen kaputt, sodass dann dieser Teil der Stadt freigemacht wird. Sondern da auch das ist komplett linear. Und es packt dir dann Icons auf die Map, dass jetzt da irgendwo Collectibles versteckt sind, aber regelmäßig habe ich dann 20 Minuten verschwendet, weil ich da versucht habe hinzukommen, um irgendwie zu verstehen, ah nee, das ist einfach Main-Campaign-Progression, die mir später erst erlaubt, diese Pflanze kaputt zu machen, weil dann irgendwo halt ein Brett weggeht und ich hier durch eine Lücke kann oder so. Und das ist sehr, sehr schade. Das Spiel ist absolut vollgepackt mit endlosem Filler, mit ganz unspektakulären und langweiligen Sidequests, die nichts von Belang spielerisch machen, zahllosen Wiederholungen von Minibossen, aber auch die großen Bosse tauchen auch dann wiederum in der Main-Campaign immer wieder auf. Du hast immer wieder so Asides, wo dann gesagt wird, oh, da in diesem Tempel ist jetzt dieser Boss wieder aufgetaucht und dann musst du halt dahin. Und aus irgendeinem Grund ist das keine Nebenquest, sondern es ist in der Hauptquest drin. Und das ist sehr, sehr schade. Das ist sehr, sehr viel Gemecker und das ist auch eine große Enttäuschung für mich gewesen, die aber im Hintergrund davon existiert, dass das Kampfsystem sensationell ist. Dass die Inszenierung in den Cutscenes absolut Oberklasse ist. Also zum Besten gehört, was ihr in der gesamten Industrie, im gesamten Medium euch angucken könnt. Man sieht in den Credits, was für ein gigantischer Teil des Entwicklerteams und der 2 Dutzend anderen Studios, die daran mitarbeitet haben, halt nur an den Animationen und dem CG und den Zwischensequenzen halt beteiligt waren. Und das sieht man, weil das wirklich Zwischensequenzen auf dem Niveau von extrem hochwertig gedrehten Filmen ist, von wirklichen Autoren. Und das finde ich ganz, 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 ganz erwähnenswert und ganz einzigartig. Sie huldigen da sehr der eigenen Geschichte, weil Onimusha mit den CG-Sequenzen früher schon immer sehr, sehr viel Werbung gemacht hat und sehr, sehr einzigartig war. Und hier finden sie eine neue Interpretation dafür mit ganz sensationellen Gesichtsanimationen, die weit über dem hinausgehen, was man üblicherweise kennt. Hervorragenden japanischen Sprechern. Ich habe das Spiel auch mit japanischen Stimmen durchgespielt. Generell einer ganz toll erzählten Geschichte. Die Geschichte selbst ist nicht besonders aufregend, sehr straightforward, aber die Charaktere in dieser Geschichte und wie sie geschrieben sind und wie sie auch halt dargestellt sind in ihren Animationen, die haben etwas sehr Befreites, weil es einerseits halt sehr komisch immer wieder ist, dieses Spiel, dank des Hauptcharakters, der so ein bisschen was von Son Goku hat, mit seiner großen Ernsthaftigkeit und Badassness in manchen Situationen, aber er ist auch gleichzeitig ein großer Tollpatsch und sehr gutherzig und das ist ein ganz toller Mix. Auf der anderen Seite ist dieses Spiel aber auch unglaublich brutal. Unglaublich brutal. Sowohl in der unmittelbaren Darstellung der Gewalt, als auch in der Erzählung, was da erzählt wird, was Menschen angetan wird. Und ich finde, das hätte sehr einfach daneben gehen können und sich total beißen können. Ich finde allerdings, in diesem Fall passt das hervorragend zueinander und hat dazu geführt, dass hier mit Abstand die beste Geschichte dieser ganzen Reihe erzählt wird, was keine große Hürde war, gerade weil wir vorher nur mit den furchtbaren, desaströsen, lustigen englischen Sprechern diese Reihe erlebt haben, gerade bei Teil 1 und Teil 2, aber das hier ist wirklich schlicht und ergreifend spektakulär, sowohl in der Action, die wir sehen in den Cutscenes, als auch dem Schauspiel. Auch da das große Sternchen dran, das gilt halt für die großen Cutscenes, von denen es viele Stunden gibt. Will ich hier wirklich sagen, es sind über 2 Stunden an wirklich unglaublich hochwertig produzierten Cutscenes, also wirklich auch in Filmlänge. Es gibt aber nicht minder oft halt auch typische Rollenspiel-RPG-Cutscenes, wo der Hauptcharakter gegenübersteht von irgendeinem identisch mit dem letzten NPC aussehenden Nebencharakter steht und sie kaum animiert sich als Lines an den Kopf werfen und dann es einfach Cut gegen Cut, Cut gegen Cut gibt. Und das ist halt natürlich dann sehr unspektakulär, auch weil die Grafik im Spiel deutlich schlechter aussieht als die Cutscenes, weil aus irgendeinem Grund die Lichteffekte total flach sind. Es gibt hier kein Raytracing beim Lighting, sondern nur bei den Schatten. Es wirkt aber so, als ob das Spiel geplant sei mit Raytracing in allem, weil es auch kaum Baked-In Lighting gibt, wo dann mal tolle Lichteffekte kommen, oder generell gibt es kaum Licht, welches eine Quelle hat, sondern du gehst einfach in irgendeinen Raum rein und dann sieht der ganze Raum halt grau aus, obwohl nirgendwo ein Licht ist, nirgendwo eine Lichtquelle ist. Sehr, sehr flach aussehendes Spiel in den Umgebungen, auch sehr abwechslungsarme Umgebungen, das ist absolut ein großes Problem hier in dem Spiel, während die Charaktere halt sensationell aussehen und die Animationen erneut zum Besten gehören, was die Industrie zu bieten hat. Also viel hin und her. Es ist ein sehr durchwachsener Eindruck, den ich habe bei Way of the Samurai. Ich habe hier als Character-Action-Fan unglaublich viel Spaß mit gehabt und habe das mit großer Freude durchgespielt und würde das Character-Action-Fans auch unbedingt empfehlen. Aber mit all diesen Einschränkungen, die ich gerade genannt habe. Ich würde mir wünschen, dass sie genau dieses Spiel nochmal machen, aber in einer komplett zusammengeschnittenen Version. Soll heißen, wir bauen lineare Level, die aber nicht die linearen Level sind in diesem Spiel, weil die sind größtenteils langweilig und schlecht designt, wie ich finde. Extrem Final Fantasy 13 flurmäßig von du rennst hier geradeaus und dann hast du diese kleinen Abbiegungen, wo du schon mit den Augen drehst, weil du weißt, du musst den jetzt einfach zum Ende laufen, diese Sackgasse, dann ist da eine Treasure Chest, wo halt eine Währung ist von 7000, womit du dann um 1,5% deine Stärke erhöhen kannst oder so ein Quatsch. Alles nicht befriedigend, alles nicht spaßig in der Erkundung. Dann muss ich halt immer wieder die gleichen Aufgaben machen, wie auch in der Open World in diesen Leveln. Aber das Kämpfen macht halt so viel Laune. Und es ist so ein tolles Kampfsystem, auf das ich dann auch im Video-Review noch deutlich sehr, sehr detailliert tatsächlich eingehe, weil ich das sehr besprechenswert finde, was dieses Spiel da mit Parries macht und Aggression und Defensivmanövern, wie da der sehr einzigartige Mix aus beidem ist und was daraus entsteht, finde ich ganz, ganz toll. Da hoffe ich dann, dass ihr auf Hooked das Video-Review bald sehen könnt. Bis dahin verbleibe ich mit einer grundsätzlichen absoluten Empfehlung, die aber auf all diese Arten eingeschränkt wird, wo ihr euch dann selber Gedanken machen müsst, wie sehr euch diese Sachen stören oder wie sehr ihr die Sachen toll findet. Das Spiel kostet 70 €, sollte man auch dazu sagen, auf dem PC und der Switch 2. Interessanterweise auch auf der Switch 2, also 70 €, während es auf PS5 und der Xbox Series 80 € sogar kostet. Und erneut, das ist wirklich viel Geld, die auch in den Produktionswerten man ja wirklich hier sieht. Aber wo ich viele Stunden dieser 25 Stunden auch den Gedanken hatte, dass ich das Budget gerade nirgendwo erkennen kann, weil ich wieder den gleichen braunen Flur gerade auslaufe und die gleichen 5 Gegner auf die gleiche Art jetzt wegballer, was Spaß macht, aber ich hätte gerne einfach auch jetzt eine coole neue Skriptsequenz gesehen, die es ja auch gibt, ne? Es gibt so Baumstämme, die so runtergerollt werden, die du ausweichen musst in so einer Sequenz, aber es ist wirklich nichts. Oft. Es ist viel zu selten. Und das ist mein Eindruck zu Onimusha Way of the Sword. Dann kommen wir als nächstes mal zu was kleinerem, was ich auch nicht so lange gespielt habe. Das ist nur ein Ersteindruck, nämlich Dusk Fate. Wollte ich aber zumindest mal erwähnen, weil das ist ein Mix aus zwei Dingen im Kern, die es für mich interessant gemacht haben. Einerseits ist es ein sehr offensichtlich von Kingdom Hearts inspiriertes Spiel, aber mit einem anderen Gameplay-Fokus, weil es ist jetzt kein Action-RPG, sondern es ist im Kern ein 3D-Plattformer mit Kampfsystem, das über einem 3D-Plattformer so ein bisschen hinausgeht, aber jetzt auch nicht wahnsinnig doll. Was halt vor allen Dingen richtig toll aussieht, wie ich finde. Also Dusk Fate, gerade die Umgebungen sehen sensationell aus, richtig schön stilisiert. Gerade wenn man bedenkt, dass es halt 30 € kostet, gibt es übrigens auch für Switch 2 neben PC, PS5 und Xbox. Und bei so einem Indie-Titel für 30 € sind meine Erwartungen einfach ja andere als bei Vollpreistiteln. Und gerade in den Umgebungen muss ich das wirklich vor sehr wenigen Spielen verstecken. Beim Hauptcharakterdesign ist es komplett Meinungssache, wie toll man das findet oder wie doof man das findet. Ich glaube, ich finde es fein, ohne da jetzt begeistert zu sein. Ich finde die Gegnerdesigns aber größtenteils echt cool und gerade die Erkundung dieser Spielwelt ist richtig, richtig cool. Es ist dann spielerisch nicht besonders umwerfend. Es ist sehr gut, würde ich sagen. Aber jetzt nicht überragend auf eine Art und Weise, die mich umhaut. Bin aber, wie gesagt, auch noch nicht so weit, dass ich da jetzt das Ende der Möglichkeiten gesehen hätte. Da werden sicherlich noch 3D-Plattforming-Mechaniken halt kommen und auch Kampfmechaniken kommen. Es ist halt da, wie gesagt, sehr inspiriert von Kingdom Hearts, wenn ihr euch das anguckt. Ihr habt eine Keyblade-ähnliche Waffe, die Gegner erinnern sehr daran, die Musik erinnert auch daran, die Umgebungen erinnern immer wieder dran, aber deutlich mehr in die Action-Richtung, deutlich mehr in die Platforming-Richtung dann auch. Ich finde deutlich besser spielbar als ein Kingdom Hearts, wo ich ja nicht so der größte Freund von bin. Deswegen wollte ich das einmal empfehlen, auf so eine ganz basic Art, ohne da jetzt super leidenschaftlich zu sein, wollte ich mal Dusk Fate als ein Wort empfehlen. Und dann noch etwas zu jetzt etwas wirklich Großem kommen, womit ich auch viel Zeit verbracht habe. Nämlich Resonance, A Plague Tale Legacy. Falls ihr euch übrigens gefragt habt jetzt, warte mal, ich dachte, du wärst ohnmächtig und krank, wie kannst du jetzt so viel gespielt haben? Das sind jetzt wirklich die letzten 2,5 Wochen, die ihr hier seht. Also Dusk Fate habe ich jetzt schon vor einer Weile gespielt. Das ist, sind teilweise Titel, die ich auch schon beim vorletzten Cast nicht mehr mit reinbringen konnte, weil man einfach zeitlich ein bisschen sortieren muss auch. Und deswegen kann ich hier aus einem großen Spielerepertoire gerade ziehen. Resonance, A Plague Tale Legacy. Habe ich mich extrem darauf gefreut. Ein neues Plague Tale Spiel, der dritte Teil dieser Reihe, der ja einen Schritt zurück macht. Das ist ein Prequel zu dem der Duologie, die ja eine fortwährende Geschichte erzählt hat vorher, die dann abgeschlossen war mit dem zweiten Teil, mit Plague Tale Requiem. Ist jetzt hier Asobo, der gleiche Entwickler, die mit Resonance eine Geschichte erzählen, die halt davor spielt. Und was ich erst sehr spät realisiert habe, als ich das Spiel schon viele, viele Stunden gespielt habe tatsächlich, ist, dass man hier ja einen Charakter spielt, aus Plague Tale Requiem, den zweiten Teil. Habe ich tatsächlich überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt, weil es halt einfach jetzt 4 Jahre, glaube ich, her ist, dass ich Requiem mit viel Freude durchgespielt habe. Und Sophia, der Hauptcharakter dieses Spiels hier, ist dort ein durchaus wichtiger Nebencharakter. Habe ich einfach komplett vergessen und ist mir erst beim Nachlesen des Wikis wieder aufgefallen. Oh mein Gott, warte mal, die kam ja davor. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich tatsächlich gedacht, dass das hier eine größtenteils extrem losgelöste Geschichte ist. Nicht größtenteils, sondern wirklich eine losgelöste Geschichte ist. Und bin auch immer noch der Meinung, dass man die sehr als das spielen kann. Ich habe das noch nicht durchgespielt. Ich schaue mal kurz auf Steam nach. Ich bin jetzt 6 Stunden drin in Resonance, was glaube ich so, ich nähere mich der Hälfte, aber bin noch, glaube ich, noch nicht ganz bei der Hälfte. Und bin da sehr, sehr angetan von. Es ist halt nicht nur auf einer erzählerischen Ebene was Neues, mit anderen Charakteren und einem anderen Fokus, sondern auch spielerisch. Und das, finde ich, ist ein ganz toller Schritt von Asobo, dass sie sich das getraut haben, weil die ersten beiden Teile waren ja Action-Adventure mit Stealth-Fokus. Es waren Spiele, wo man erkundet hat und wo man ganz viel gestealtht hat. Und das hier ist nun ja ein Actionspiel, ein reines, das extrem doll im der Tradition von so einem Uncharted 2 existiert, was ich total überraschend finde und super cool, weil das richtig gut funktioniert hier. Asobo hat hier wirklich einiges abgeliefert, gerade wenn ich über die Produktionswerte mal spreche. Ist das so, dass du bei den Charaktermodellen, weniger bei den Modellen, mehr bei den Animationen, da siehst du, okay, hier haben wir keine absolute Naughty Dog AAA Speerspitze, sondern eher unteres AAA oder oberes AA, aber das ist auch der einzige Ort, wo man das sieht. Wenn ich jetzt an die Musik, an das Voice Acting oder auch an vor allen Dingen die Umgebungsgrafiken gehe, da müsste sich vor gar nichts verstecken. Das sieht unglaublich aus. Die Umgebungen von Resonance sind unglaublich sensationell dargestellt. Einerseits halt über die Technik ist da absolut spitze, aber auch über das Art Design. Was man hier zu sehen bekommt, was für spektakuläre Vistas und altertümliche Zivilisationen und antike Mechanismen sind, ist ganz, ganz großartig und geht da auch, finde ich, über das hinaus, was Uncharted meist machte, weil es viel größer und epischer noch wird. Ja, es erzählt halt auch ja eine sehr große Geschichte, die dann noch sehr viel mehr, also nicht mehr ins Fantasy-Ding reingeht, aber Uncharted gibt sich ja große Mühe, dann doch sehr auf dem Boden zu bleiben bei all seinem Fantasy-Zeug. Wenn du so zusammenfasst, was es alles gibt an Übernatürlichem, an Uncharted, dann wirkt es nicht so. Aber wenn du das Spiel ja spielst mit diesen Charakteren, dann bleiben sie ja schon sehr auf dem Boden der Tatsachen, geben sie sich große Mühe, dass alles dann immer noch recht realistisch bleibt. Während du bei Resonance wirklich sehr, sehr doll in so einem Fantasy-Bereich dich bewegst. immer noch im Kontext der echten Welt, also so wie es halt die ersten beiden Teile auch machen, ne? Da hast du auch sehr dramatische, echte Welt, Mittelalter, all die dramatischen Dinge mit der Plage und Tod und Verderben und gesellschaftlichen Problemen, die halt existieren, aber dann hast du eben auch große Rattenwirbelstürme, die du steuerst. Und hier ist es halt im Grunde ähnlich. Was ich ganz toll finde am Pacing von Resonance ist, wie sehr sich Asobo traut, auch wirklich sich Zeit zu lassen. Weil die Struktur dieses Spiels so ist, dass du am Anfang eine Weile mit einem sehr ausführlichen, ja im Grunde Prolog Zeit verbringst und dann auf einer Insel ankommst und auf dieser Insel dann einen Schatz suchst oder ja, vielleicht weniger einen Schatz suchst und mehr Offenbarungen über die Vergangenheit von Sophia suchst. Und diese Area ist ganz sensationell, weil du zunächst einmal frei über diese Insel laufen musst, die ein lineares Level darstellt, aber halt durchaus groß ist und es dich dann nicht mit Missionsmarkern vollwirft, sondern du halt, und da erinnert es auch so ein bisschen an Lost Legacy, an Uncharted Lost Legacy, du hast ein Buch dabei, in dem ganz viele Zeichnungen drin sind und dann machst du das Buch auf und musst dann damit dir den Weg durch diese Insel und durch geheime Wege und sowas suchen. Und das ist überhaupt jetzt nicht mega anspruchsvoll, das ist jetzt kein irgendwie Riven oder Mist hier oder so, nicht mehr im Ansatz. Aber es traut sich dadurch aus, dich mal machen zu lassen und dich auch mal verirren zu lassen und dass du selbstständig Sachen zusammensetzt. Und das finde ich ganz, ganz toll. Dann machst du auch wirklich viele dieser Rätsel, die auf so einem Uncharted 2 Niveau ein bisschen drüber, aber nicht viel passieren, von sehr lösbar, muss man jetzt nicht groß drüber nachdenken, aber ist schon etwas, wo man jetzt nicht einfach nur einen Schalter betätigt, sondern wo man mal kurz drüber nachdenken muss. Und wo man dann auch immer wieder kämpft, aber das Spiel sich da auch nicht so schade ist, dich auch mal eine Stunde lang nur spektakuläre Rätsel, also auf optischer Ebene spektakuläre Rätsel lösen zu lassen und unglaublich schöne Umgebungen erkunden zu lassen, das Narrativ zu erleben, das ich wahnsinnig spannend finde. Es ist ganz toll erzählt mit den Flashbacks. Ich bin auf so viele Arten an dem Mystery interessiert, wie mich das an die besten Mysteries erinnert. Dass ich gar nicht weiß gerade genau immer noch, was los ist und was dahinter steckt, aber ich will es unbedingt wissen, weil das Spiel ganz, ganz viele kleine Krümel da lässt und mir ganz viel zum Spekulieren gibt. Ich mag den Hauptcharakter wahnsinnig gern. Ich mag auch nicht Koop-Charakter, aber den Charakter, mit dem sie so viel unterwegs ist auf der Insel, sehr, sehr gerne. Ich mag auch das Kampfsystem übrigens echt gerne. Das ist auch dann ein bisschen janky. Ja, nee, janky stimmt nicht. Das ist nicht janky. Auch da sieht man einfach Animationen, die manchmal ein bisschen hakelig dann in den Übergängen sind, dass es jetzt nicht höchste AAA-Budget hat. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen ist es halt komplett auf Nahkampf. Ne? Es ist dann halt nicht wie in einem Charter natürlich, wo du ballerst, sondern es ist ein Nahkampfsystem. Und es ist sehr schnell. Und das finde ich ganz, ganz toll. Es ist super schnell. Du hast super schnelle, kleine Schläge mit deinen zwei Schwertern beziehungsweise Dolchen und du kriegst Energie wieder, indem du Gegner tötest. Aggression wird also sehr belohnt. Es ist ein sehr aktives Kampfsystem, das mir sehr viel Freude bereitet. Deswegen, ich bin von Resonance, A Plague Tale Legacy wirklich begeistert gerade. Hab's wie gesagt noch bei weitem nicht durchgespielt und viel ist auch natürlich davon abhängig, wie gut es dann sich auflöst und wie gut mir die Geschichte am Ende gefällt. Das war bei A Plague Tale Legacy aber schon so, dass sie da sehr gute Arbeit geleistet haben, wie ich finde, in der Geschichte. Und hier bin ich deswegen auch optimistisch, dass es sehr positiv bleibt. Möchte ich unbedingt empfehlen. Kostet 50 Euro auf dem PC und 60 Euro auf Xbox und PS5. Ihr müsst meiner Meinung nach, wie gesagt, nicht die ersten beiden Teile gespielt haben. Ich habe die beiden gespielt und dachte straight up, das hier ist losgelöst. Aber bis auf den Charakter und halt die generelle Hintergründe, wo es so um Mächte gibt, die an Blut gekoppelt sind. So, da gibt es dann halt Zusammenhänge zum ersten Teil, aber es ist, den ersten beiden Teilen. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ihr die gespielt haben müsst. Ganz im Gegenteil. Ich würde euch aber empfehlen, die zu spielen, weil die oft günstig zu haben sind und weil das meiner Meinung nach halt wirklich schöne Spiele sind. Aber hey, falls ihr kein Stealth-Interesse habt, dann könnt ihr auch sehr, sehr gut zu Resonance greifen, um ein tolles Uncharted-like zu erhalten, das sich ein bisschen ernster nimmt, ein bisschen mehr noch in den Fantasy-Bereich geht. Ja, und beides sehr gut macht, wie ich finde. Resonance, Plague Tale Legacy war das. Dann habe ich noch zwei Titel, vielleicht sogar drei. Ich würde, ja doch, mache ich jetzt. Ich würde einmal kurz erwähnen wollen, Blood Dungeon, was ein tolles Spiel für zwischendurch ist, von den Machern von Nidhogg. Neu veröffentlicht, offensichtlich auch etwas, was sie wirklich dann, ja, wo sie nicht so jetzt jahrelang dran gearbeitet haben, weil es auch ein angenehm kleines Spielchen ist. Blood Dungeon ist ein Mix aus einem klassischen Survivor-like wie Vampire Survivors und einem 2D-Plattformer, das so ein bisschen auch einmal mal wieder an sowas wie Spelunky erinnert in seiner 2D-Plattform-Haftigkeit. Und das ist ein sehr interessanter Mix. Die Vampire-Survivor-Artigkeit kommt aus all den Arealen, die man kennt. Du bewegst dich, aber schießt und schlägst automatisch. Du bewegst dich dann durch dieses Level und bekommst Erfahrungspunkte für das Besiegen von Gegnern und das Einsammeln von Schatzkisten, mit denen du dann eine von drei Waffen oder Upgrades für deine Waffen oder Statuswertverbesserungen oder sonstige Fähigkeiten auswählst und levelst dann hoch. Bis du einen Boss besiegt hast und dann noch einen Boss besiegt hast und dann stirbst oder dann auch den dritten Boss besiegt hast und dann gehst du zurück, upgradest deine Metaprogression nach oben, schaltest ganz viele neue Charaktere frei, die wiederum andere Bewegungsoptionen haben, sich ganz anders anfühlen, andere Fähigkeiten haben, andere Waffen haben und wiederholst das Ganze in neuen Leveln oder dem gleichen Level nochmal. Und das fühlt sich richtig cool an. Der erste Charakter, den man spielt, hat schon erstmal eine ordentliche Verzögerung. Es gibt aber auch deutlich schnellere Charaktere. Nee, ist nicht der erste, ist der zweite. Ich glaube, oder ich kann sein, dass beide unlocked sind. Einer von denen ist einfach so ein, ich weiß gar nicht, ist glaube ich ein komplett nackter Mann. Der ist ein bisschen schwerfällig, aber es gibt auch den Skinja, Skin und Ninja, weil es einfach eine splitterfasernackte Frau ist, die die ganze Zeit so Cartwheels macht. Alles in einem MS Paint-Look, der, glaube ich, genauso Leute abstoßen wird, wie auch, also manche Leute abstoßen wird, wie auch das erste Nidhogg manche Leute abgestoßen hat. Ich liebe diesen Stil. Ich finde, das sieht sensationell aus, dieses Spiel. Hat einen ganz hervorragenden, ganz großartigen, sehr treibenden Soundtrack, an dem ich große Freude habe. Und hat dann auch einen deutlich größeren Fokus auf sowas wie Routing. Soll heißen, dass diese Level nicht so nicht zufallsbasiert sind, sondern das sind feste Level. Und da gibt es feste Spawnpunkte für zum Beispiel Schatzkisten. Und du kannst die dann halt erschließen und sie haben es auch nachgepatcht, dass es an Quests gebunden wird und einfacher zu verstehen ist, wo dann die Schatzkisten spawnen, die dir dann Erfahrungspunkte geben, mit denen du levelst. Soll heißen, dass hier ist deutlich mehr darauf ausgelegt, dass du halt in dem Level manövrierst, dass du bestimmte Ziele in dem Level erreichst, bestimmte Orte erreichst und am Kreis läufst und nicht nur auf die Gegner halt gehst die ganze Zeit. Also machst du ja automatisch, indem du einfach nur in der Nähe bist, weil der automatisch schießt und schlägt. Aber in anderen Survivor-Likes ist das ein deutlich größerer Fokus noch. Und das hat mir große Freude bereitet in den 2-3 Stunden, in denen ich es gespielt habe. Habe in den 2-3 Stunden auch schon, glaube ich, 25% Progression erreicht. Soll heißen, Sachen freigeschaltet. Genau das mag ich aber auch. Ist wieder so ein Spiel wie auch bei, wie hieß denn nochmal, das Vampire Survivors Card Game. Ich habe es leider vergessen gerade. Das erschien vor gar nicht allzu langer Zeit. Vampire Crawlers meine ich natürlich. Auch das war ja so ein absolut beendbares Spiel. Und auch das ist hier ein toller Vertreter dieses Genres. Kostet 10 € und gibt es für den PC. Und dann kommen wir zu einem weiteren neuen Titel, den ich gespielt habe. Und auch das ist wie bei Dusk Fate eher ein Ersteindruck, weil ich gerne noch deutlich mehr Zeit schon reingesteckt. Aber ne, da kommt dann die Krankheit und der Hundewelpe und alles gleichzeitig zusammen. Da musste Mortal Shell 2 ein bisschen drunter leiden. Kostet 50 € für PC, PS5 und die Xbox. Ist das eine Fortsetzung von Mortal Shell? Wenig überraschend. Mortal Shell war ein AA Souls-like, welches ein bisschen außerhalb der Riege der üblichen AA Souls-likes existierte. Vor allen Dingen, weil es kein Wuscher-Spiel ist, sondern weil es ein sehr einzigartiges, cooles Setting hatte. Ja, sehr ist zu viel gesagt. Es war dann doch sehr in seiner Dark Fantasy verhaftet, hatte aber sehr viele coole Ideen in diesem Setting und die dann auch Gameplay, also es hat Gameplay und Setting auf coole Art zusammengebracht. Und Mortal Shell 2 ist nun, wenn ich mich nicht ganz irre, ein losgelöstes Sequel, das eine neue Welt und neue Charaktere hat. Also es gibt keinen Grund, da jetzt den ersten Teil spielen zu müssen, aber halt das gleiche Grundkonzept sich nimmt und in eine andere Welt packt. Und ich will, bevor ich über irgendwas anderes rede, wirklich betonen, dass diese Welt von Mortal Shell 2 unglaublich geil ist. Die Designs dieser Figuren, die Designs der unterschiedlichen Umgebungen, die Vistas, die man sieht, diese Hauptcharaktere, die Shells, die man findet, aber auch die Lore, die dir präsentiert wird, das ist alles so fucking metal und das ist so awesome und cool, aber nicht nur auf der oberflächlichen optischen Ebene, sondern auch durchaus auf der erzählerischen Ebene selbst. Ich will da auch mehr drüber erfahren. Du suchst hier quasi die Eier, die gestohlenen Eier einer Gottheit, die auf dem Planeten hier abgestürzt ist und deren Körper halt angebetet wurde, aber auch dann entweiht wurde und ihre Eier wurden ihr entrissen und in der Welt verteilt. Und du bist jetzt halt diese Shell, du bist eine Gesichtslose, so heißt du hast keine Augen, nur so ein angedeutetes Gesicht, auch du siehst super dope aus. Du bist dieses leere Wesen, das durch die Umgebung läuft und wirst auch ja angebetet am Anfang von so einer Art Kult. Und die geben dir dann den Zugang zu einer dieser sogenannten Shells, die namensgebende Mortal Shell, die halt hier die Charaktere sind. Das ist dann, oder sowas eher wie, man könnte auch Charakterklasse sagen. Die geben dir dann halt eine Waffe, einen Skill an die Hand, eine Blockenfähigkeit, die einzigartig ist. Und du kannst dann auch aus dieser Shell rausgehauen werden, bist dann aber nicht direkt tot, sondern kannst, wenn du genug Schaden machst, wieder diese Shell regenerieren. Kannst sie dann auch hin und her wechseln, kannst sie verlieren. Also du verlierst eine dauerhaft, zumindest erstmal scheinbar dauerhaft in der Story, aber ansonsten ist es nicht so, dass du die dauerhaft verlierst, sondern wechselst dann hin und kannst dann halt hin und her wechseln. Und diese Shells zu finden, ist halt Teil der Kernstory und die sind immer super toll kontextualisiert und das ist immer ein sehr großer Moment, weil du dadurch so coole, einzigartige neue Fähigkeiten bekommst. Du hast aber auch generell so tolle, einzigartige Ideen, dass wie die Ausrüstung hier funktioniert, dass du zum Beispiel die Items, die du findest, sind dann halt zum Beispiel Heil-Items. Aber das Heil-Item hat einen aktiven Effekt und einen passiven Effekt. Und der aktive Effekt ist natürlich, es heilt dich. Du kannst aber auch als passives Item ausrüsten und dann ist es ein passiver Heilbonus, der quasi, der sagt, hey, wenn deine Health unter 10% rutscht, dann heilst du automatisch so und so viel HP pro Sekunde, ohne dass du irgendein Item benutzen musst. Und das ist eine coole Idee. Und dann leveln diese Items, die du ausrüsten kannst, aber auch noch hoch, wenn du sie halt findest. Wie oft du sie finden musst, ist ganz abhängig vom individuellen Item. Aber dann kannst du sie halt verbessern dadurch, dass du sie halt oft findest. Da hat es dann auch so ein Mini-RPG-Progressionssystem, das aber vorgegeben ist und wieder mehr den Eindruck eines linearen Action-Spiels macht. Das ist hier sehr, 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 sehr wichtig, finde ich. Es ist halt ein Action-RPG, in dem die Systeme sehr, sehr eingängig sind und nicht sehr darauf fokussiert sind, dir jetzt unglaublich viel Variantenreichtum in den Stats zu geben, zum Beispiel, die du selber veränderst, sondern sie geben dir den Variantenreichtum einfach in der Anzahl der einzigartigen Gameplay-Systeme und Waffen und Verteidigungsfähigkeiten und halt ausrüstbaren Gegenständen, weil dieses Level-Up passiert hier automatisch. Ja, also du wählst deine Stats nicht aus, sondern du sagst halt, ich will hochleveln und dann levelt der automatisch deine Stats halt in gewissen Sprüngen hoch und die Stats verändern sich dann je nach Mortal Shell, die du ausrüstest. Du hast auch eine Karte, ja, auch ja sehr unüblich für Souls-Likes, dass du eine Karte hast, auf die du zugreifen kannst, wo du erneut an NPCs gebunden diese Karten finden kannst und dann wieder mehr dieser Umgebung offenbart wird. Ist aber jetzt auch nicht so eine Elden Ring Open-World-Karte, sondern es sind wirklich kleine designte Level, voneinander abgetrennte, aber mit einem sehr coolen, flüssigen Übergang, wo du dich von oben da reinstürzt. Auch das ist super toll. Ja, also ich bin auch da sehr, sehr angetan und würde sehr gerne möglichst bald die Zeit finden, mehr Zeit in Mortal Shell 2 noch zu investieren. Es sieht auch wieder ganz, ganz toll auch aus. Die Umgebungen und die Character Designs, das ist alles überragend. Also da bin ich sehr von den Produktionswerten positiv überrascht. Das ist ein riesiger Schritt im Vergleich zu Mortal Shell 1. Ich finde wirklich, da kann der Name eher abschrecken, weil man so sehr davon ausgeht, dass es dann wieder Mortal Shell ist. Aber das war wirklich so ein erster Versuch. Und das hier ist, also, das ist so ein bisschen der Schritt von Assassin's Creed 1 zu 2. Also da ist sehr, 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 sehr viel passiert. Und würde ich unbedingt empfehlen. Macht mir gerade sehr, sehr, sehr viel Spaß. Gab es auch schon ein, zwei Patches, die sehr wichtige Sachen verbessert haben im Quality auf der Quality of Life-Ebene. Deswegen würde ich auch Mortal Shell 2 sehr leidenschaftlich empfehlen. Und ich würde sagen, damit würde ich auch heute tatsächlich zum Ende kommen von der Spielesektion. Ich habe tatsächlich noch ein älteres Spiel gespielt, aber deshalb bewahre ich mir mal auf für entweder eine Hooked FM Plus Folge oder eine andere Hooked FM Folge, über das wir bei Hooked FM bisher noch nicht gesprochen haben. Dann kann ich mich hier aber jetzt erstmal, konnte ich mich jetzt hier auf die neuen Spiele konzentrieren und mich bei euch bedanken, dass ihr in diese etwas von Krankheit zerrissene Folge Hooked FM reingehört habt. Und würde nun an mich wiederum in die Zukunft abgeben, wo ich mich bei den Podcast-Produzenten bedanke und bedanke mich jetzt auch an alle generellen ZuhörerInnen. Guckt bei Hooked Live vorbei für die Reactions zur Nintendo Direct und zur Zelda Direct und vielleicht passieren da ja diese Woche auch noch anderweitig Livestreams, das kann ich jetzt noch nicht garantieren, das müssen wir spontan gucken und wir hören uns dann vielleicht nächste Woche wieder. Weiß ich nicht. Also es gibt eine neue Folge nächste Woche planmäßig, aber vielleicht bin ich da im Urlaub. Vielleicht habe ich den auch verschoben, weil ich das Onimusha-Video noch fertig machen will. Bin dann doch im Podcast. Mal gucken. Ihr werdet es nächste Woche erfahren. Es sind gerade spannende Zeiten. Gerade auch, weil jetzt ja ganz schön viele großartige Videospiele erscheinen. Deswegen wollte ich mal ein paar abarbeiten, sodass ich dann auch freudestrahlend mich den weiteren neuen Spielen entgegenwerfen kann. Und ey, ich habe immer noch nicht über Star Wars Zero Company sprechen können oder Zeit damit verbringen können. 1666 Amsterdam, Moonlighter 2, Sam Shadowverse, Blood of Dawnwalker, alles Spiele, die ich gern spielen will. Über ein paar davon kann ich dann hoffentlich in den nächsten Wochen sprechen. Bis dahin, jetzt erstmal zu den Podcast-ProduzentInnen, bei denen ich mich hier bedanken möchte. Ein großes Danke geht raus an folgende Podcast-ProduzentInnen. Und er suchte nach der Gunst des Meisters. Amanda, der mich knutscht. Bernhard Eilinger. Board Penguin ballert sich mit Hilfe einer Sechsjährigen durch die Cradle. Chipsa. Do. Dr. Hemridge. Dopsy. Ejenias. First Bato. Fure 96. Gustian. Kairo. Hyperion, I'm a Teapot, Jan Lippert, Jana Husil, Jan Fiedeheld, Jean Marcel, Judiana XD, Kernspaltkartoffel, Kesselflicken, Kumi, Lila, Marc Lammers, Matze, McLovin 008, Michael, Michael Noritz Wolf, Mori, Navota, Mai Despair, Multivitamin, Nicola Asura, Niklas de Lagoon, Nico Nicole, Pantöffedings, Teddy, Tatze, der Erste, Lord von Schnuffington und von und zu McFish. Pastapalast Seenudel. Rachsüchtiger Jesus. Retroenno. Sachsenmilch. Sebastian Maximilian Bleich. Selenaya. Smaragdente. Spriteside. Sturms. Tommy 88088. Unrecht und Unordnung. Verschlafener Honey. Weiß. Why I'm Trying. Yannick. Und Zombie und Wintercracker sagen Danke für den Podcast. Vielen, vielen Dank an euch und euch nun einen schönen Tag noch. Viel Spaß mit den tollen Videospielen, die euch hoffentlich genauso viel Freude bereiten wie uns. Und wir hören uns dann ja, im Livestream wieder oder in einer der nächsten Folgen, wann auch immer Tom oder ich oder wir alle gemeinsam wieder am Start sind. Bis dann. Tschüss.